Ja, lieber Herr Senz, danke für die tolle Einleitung. Nach der Vorstellung freue ich mich selbst auf den Redner. Ich bin nur das zweite Mal ja hier auf dem Kongress oder dabei. Und was mich am meisten fasziniert an Ihrem Kongress ist Folgendes. Mich fasziniert der interdisziplinäre Ansatz, den Sie hier haben. Ich habe natürlich genauso wie Sie mal dieses Programm durchgeschaut, wer hier so alles auftritt im Laufe dieser Tage. Das ist ja schon ein buntes Spektrum. Seelsorger und Therapeuten, Psychiater und Mediziner, Theologieprofessoren und Pastoren, Lebensberater und Pädagogen, eine Juristin, eine Bischöfin, eine Islamwissenschaftlerin, sogar ein Afrikanist, haben Sie ja schon gesehen, und ein Kabarettist. Das nennt man tatsächlich einen fachübergreifenden Ansatz. Sie zeigen damit, dass Sie keine Berührungsängste haben, auch keine Berührungsängste mit unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen. Und ich sage Ihnen gleich, in der wissenschaftlichen Welt sind interdisziplinäre Ansätze eher selten und nicht die Regel. Dieser Kongress zeigt, im Gegensatz zu manchen Fundamentalisten in unserer Zeit sind Sie gesprächsoffen und haben keine Scheuklappen. Sie sind bereit, über den Tellerrand hinauszuschauen und verschiedene Denkansätze und Fachbereiche zusammenzubringen. Das muss heute sein. Und deswegen komme ich gerne hierhin. Zweite Vorbemerkung. Dieser interdisziplinäre Ansatz spiegelt sich ja auch in den Hauptvorträgen wider. Sie haben im Laufe des Kongresses schon einen Plenarvortrag gehört von einer Religionswissenschaftlerin, einem Theologen, einem Psychiater. Andere Fachreferate werden folgen. Und mir ist wichtig, man muss alle diese Plenarvorträge zusammenhören. Jeder von uns behandelt ja nur eine Facette unseres Themas Identität. Aber nur der Zusammenschau aller dieser Hauptvorträge und natürlich auch der Seminarvorträge ergibt dann am Ende ein vollständiges Bild. So geht es bei mir heute Morgen um den kulturellen Einfluss der Postmoderne auf die Identität des Menschen. Das ist, wie gesagt, auch nur ein Fragment der ganzen Antwort, warum die Menschen heute so sind, wie sie sind. Natürlich meine ich, dass das das wichtigste Fragment ist. Aber das meint wahrscheinlich jeder Plenarredner hier. Aber es bleibt ein Fragment. Deswegen bitte hören Sie alles und machen sich dann das gesamte Bild. Dritte Vorbemerkung: Mein Vortrag streift verschiedene wissenschaftliche Disziplinen. In einem ersten Teil bin ich eigentlich ein Historiker, das werden Sie merken. Es geht um historische Zusammenhänge der Postmoderne. In der Mitte meines Vortrags bin ich eher ein Sozialwissenschaftler, denn da geht es mir um die Beschreibung von allgemeinen Trends. Und ganz zum Schluss, wie sich das gehört, bin ich ein Theologe, das werden Sie merken. Das heißt, ich konnte mich nicht so richtig entscheiden, in welche Haut ich schlüpfe. Dieses Compositum Mixtum spiegelt in etwa mein eigenes akademisches Leben wider. Ich habe meine Doktoralstudien in der historischen Theologie absolviert, habe 10 Jahre Kirchengeschichte gelehrt, übrigens mit Begeisterung. Aus der Geschichte kann man was lernen. Zwischendrin wurde ich dann kurzzeit mal zum Trendforscher, was sich auch in mehreren Büchern widergespiegelt hat. Seit 10 Jahren bin ich Ethiker und treibe nun in diesem Gebiet mein Unwesen. Kurzzeitig war ich dann mal in der Humorforschung drin. Das war leider eine sehr kurze Episode. Und über allem bleibe ich natürlich, wie schon in der Vorstellung von Herrn Senst erwähnt, evangelischer Theologe. Also, meine eigene akademische Biografie spiegelt eine völlige Unübersichtlichkeit wider. Deswegen bin ich aber prädestiniert, zum Thema Postmoderne zu sprechen, denn das ist eines der wichtigsten Charakteristika dieser Epoche. Es geht heute Morgen um die Identität und die Prägekraft postmoderner Trends. Ein erster Hauptpunkt: Was ist eigentlich die Postmoderne? Ich gebe Ihnen gleich die Antwort. Ich weiß es nicht. Schlimmer noch, keiner weiß es. Wenn Sie sich die Literatur zum Thema anschauen, dann sind Sie je länger, je mehr verwirrt. Zunächst zum Begriff. Der Begriff Postmoderne hat eine längere Geschichte. Er taucht erstmals im 19. Jahrhundert schon auf. Aber richtig flächendeckend gebraucht wird er erst seit den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Rein inhaltlich ist dieser Begriff zunächst einmal nicht sonderlich tiefgründig, wie Sie feststellen. Der Begriff will ein Zeitalter nach der Moderne beschreiben. Um das aus dem Begriff abzuleiten, braucht man nun keinen Doktortitel. Aber was bedeutet das denn eigentlich? Da gibt es viele Fragen. Die erste Frage ist: Was ist denn eigentlich die Moderne, von der sich die Postmoderne so gerne abgrenzen möchte? Oder was unterscheidet die Postmoderne von der Moderne? Wolfgang Welsch, einer der berühmtesten Kulturwissenschaftler, hat einmal von der postmodernen Modernen gesprochen, also beide Begriffe kombiniert, weil es viele Überlappungen gibt zwischen diesen beiden Zeiterscheinungen. Dann die andere Frage: Wann beginnt eigentlich die Postmoderne? Ich war neulich auf einer Fachtagung, wo die These vertreten wurde, die Postmoderne beginne eigentlich mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist ja schon ein paar Jährchen her. Andere wiederum behaupten, von der Postmoderne sprechen wir erst seit etwa 1945, also die Nachkriegsära. Wieder andere, wohl die meisten, behaupten, die Postmoderne sei ein spätes Ergebnis der 68er-Generation. Also zwischen Anfang des 20. Jahrhunderts und den 68ern liegen schon ein paar Jahrzehnte. Sprich, keiner weiß es genau. Oder kurios, eine andere Frage, die im Augenblick diskutiert wird, ist die Frage: Ist die Postmoderne nicht schon längst vorbei? Sprich, also ist unser Thema ein rein historisches? Auch da gibt es ganz unterschiedliche Ansichten zu. Viele sagen: Nein, wir sind noch mittendrin. Das sind meistens immer diejenigen, die ein Buch darüber geschrieben haben und möchten, dass das Buch auch noch sich weiter verkauft. Das geht mir ja genauso. Andere sagen: Nein, die Postmoderne endete im September 2001 durch die Anschläge auf das World Trade Center. Das wäre das Ende der Postmoderne, der sogenannten Spaßgesellschaft. Und heute ist dann eben was Neues dran, die Postmoderne sozusagen. Übrigens, Umberto Eco, den Sie wahrscheinlich kennen durch seinen Roman Der Name der Rose, ist davon überzeugt, dass es postmoderne Denker immer gegeben hat, zu allen Zeiten. Das heißt, Postmoderne sei gar nicht ein fest abgegrenztes Zeitalter, sondern hat es in der Geschichte immer mal wieder gegeben. Also eine ewige Postmoderne sozusagen. Ich hoffe, ich habe Sie verwirrt. Genau das wollte ich. Man sieht nichts Genaues, weiß man nicht. Aber vielleicht ist die Verwirrung Prinzip der Postmoderne. Vielleicht ist die Vielfalt der Antworten auf diese Frage geradezu typisch als Phänomen der Postmoderne. Verwirrung und Vielfalt als Teil des Systems. Wer daran Anstoß nimmt, dass gerade schon die Definitionen und Abgrenzungen etwas chaotisch sind, der entpuppt sich ja gerade als Anhänger des alten Systems. So vielleicht Sie auch. Also, nichts Genaues weiß man nicht. Ich komme zu einem zweiten Punkt, um natürlich doch noch inhaltlich ein bisschen spezifischer zu werden. Der zweite Punkt heißt die Charakteristika der Postmoderne. Nachdem das mit den Definitionen schwierig ist und mit den Abgrenzungen, schauen wir uns einfach mal an, was macht denn eigentlich die Postmoderne aus? Ich beschränke mich hier auf drei Hauptpunkte. Zunächst ein Punkt 2.1, Relativismus als Prinzip postmodernen Denkens. Relativismus als Prinzip postmodernen Denkens. Die wichtigsten Vertreter der Postmoderne, das sind zum Teil Philosophen, aber auch Religionswissenschaftler, Leute wie Lyotard, Derrida, Hove, Levine, Susan Sontag und andere, kritisieren zunächst einmal das Zeitalter der Moderne. Dieses Zeitalter sei geprägt gewesen von alten, monokausalen Welterklärungsmustern. Das heißt, man hatte bestimmte Prinzipien, sei es die Vernunft oder sei es Gott oder sei es eine Ideologie, mit denen man alle Fragen der Wirklichkeit interpretierte. Monokausale, also einseitige Erklärungsmuster. In ihnen spiegle sich etwas wider, was am Ende den Menschen nur unterdrücke und nicht befreie. Ein solches Denken müsse man zum Ende führen. Eine neue Zeit sei angebrochen, behaupten die Vordenker dieser Bewegung. Lyotard sprach 1979 in seinem Standardwerk »Das postmoderne Wissen« von dem Ende der großen Erzählungen, wie er das nannte, und meinte damit eben diese Welterklärungsmuster seines Religionen, Ideologien, der Mensch, Gott oder die Vernunft. Konkret bezog er das zum Beispiel auf die Aufklärung, die überwunden werden müsse. Auch der Idealismus oder der Historismus, alles Geistesbewegungen, die Europa ja stark geprägt haben, seien nun an ihr Ende gekommen. Das Ende der Geschichte wurde dann von manchen ausgerufen, ein neues Zeitalter. Nach Ansicht der Wegbereiter der Postmoderne kann es im Hier und Heute also keine Idee von allgemeiner Geltung mehr geben. Allein Vertretungsansprüche überzeugen nicht mehr. Das gilt für alle Bereiche unseres Seins. Selbst die wirtschaftliche Entwicklung der Moderne wurde von den Philosophen der Postmoderne kritisiert, da in Wirtschaftsprozessen bestimmte Faktoren beherrschende Paradigmen sind, die heute nicht mehr gelten dürfen, zum Beispiel Effizienz oder Innovation. Ich komme darauf später noch zurück. An dieser Kritik wird klar, die Postmoderne will nicht nur eine marginale Kritik an den Lebensentwürfen der Moderne sein. Nein, die Postmoderne ist eine völlig neue Weltanschauung. Dabei möchte ich vor einem Missverständnis gleich warnen. Die Postmoderne ist nicht, wie das manchmal übrigens auch in christlichen Kreisen ihnen vorgeworfen wird, nicht vernunftfeindlich. Das stimmt nicht. Vielmehr relativiert sie die Vernunft und wendet sich vor allen Dingen gegen ein Primat der Vernunft, was ja zunächst einmal völlig in Ordnung ist. Der Verstand ist für die Postmoderne nur eine unter vielen Funktionsweisen, um unsere Wirklichkeit zu erfassen. Sie sehen daran schon, dass manches auch in der Postmoderne völlig richtig erkannt worden ist. Aber wie sieht jetzt die Alternative aus? Das ist ja die große Frage. Es heißt, wir müssten den Blick wieder frei bekommen für das Einzelne, das Heterogene, das Besondere. Individuelle Betrachtungsweisen auch des Menschen, Anthropologie, müssten neu entdeckt werden. Fast manisch, würde ich behaupten, wendet man sich gegen allgemeingültige oder absolute Erklärungsmuster der Welt. Nur eine Vielzahl von Erklärungsmodellen, eine Vielfalt von gleichberechtigt nebeneinander stehenden Perspektiven des Lebens könne die Wirklichkeit erfassen. Was sind die Folgen einer solchen neuen Weltsicht? Die Anhänger dieser Bewegung sind sich bewusst, dass durch einen solchen neuen Ansatz der gesellschaftliche Konsens verloren gehen kann. Es ist interessant übrigens, dass in den wichtigsten Veröffentlichungen der späten Vertreter der Postmoderne das offen zugegeben wird. Der allgemeine Konsens unserer Gesellschaft kann verloren gehen. Das heißt, was in der Vergangenheit unsere Welt im Innersten zusammenhielt, steht heute zur Disposition. Die Vielzahl von Überzeugungen und Erklärungsmodellen ist dafür verantwortlich. Das ist ein gewolltes Programm. Die Diversität der Welterklärungen muss, so die Vertreter der Postmoderne, einfach ertragen werden. Absolutheitsansprüche haben in diesem System keinen Platz. Für mich als Ethiker sind die Folgen dieses Ansatzes fast täglich zu spüren. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Das ist der völlige Relativismus im Bereich der Ethik. Richtigerweise pochen zunächst die Postmodernen darauf, dass totalitäre Wertesysteme durchbrochen werden müssen. Sie bestätigen, dass die Freiheit des Individuums unbedingt als Grundrecht der Menschen in unserer Gesellschaft zu herrschen habe. Die Freiheit, seine eigene persönliche Lebensführung leben zu dürfen und zu können. Dem ist nicht zu widersprechen. Die Kritik an ideologischen Systemen der Vergangenheit ist völlig richtig und angebracht. Was aber die Postmodernen übersehen, ist die Tatsache, dass die Alternative dazu, zu dieser totalitären Ethik, eine Ethik der völligen Beliebigkeit geworden ist. Jeder lebt seine Moral nach seinem Gutdünken. Ich gebe Ihnen dazu auch noch ein literarisches Beispiel. Helmut Schmidt, unser ehemaliger Bundeskanzler, heute hochbetagt mit 90, hat vor knapp 10 Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel »Auf der Suche nach einer öffentlichen Moral, Deutschland im 21. Jahrhundert«. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch kennen, war über fast 2 Jahre Bestseller in Deutschland, »Auf der Suche nach einer öffentlichen Moral«. Er beschreibt dort Deutschland am Anfang des 21. Jahrhunderts und er beklagt bitterlich, dass uns gemeinsame moralische Fundamente verloren gegangen sind. Er vergleicht unser Land und sagt, wir haben in Deutschland etwa 82 Millionen Moralsysteme, nämlich so viel, wie es Menschen gibt. Jeder lebt nach Gutdünken und Gusto. Und er sagt, wir müssen im 21. Jahrhundert dringend an der Frage nach gemeinsamen Werten arbeiten, damit Deutschland auch im 21. Jahrhundert wieder eine Zukunft hat. Es ist ein unglaubliches Plädoyer, dieses Buch, dass wir uns über die Grundfragen unseres Zusammenlebens wieder neu Gedanken machen. Er sagt, im 21. Jahrhundert werden die ethischen Grundfragen wieder von unglaublicher Wichtigkeit werden. Jetzt sagt er Folgendes, und da gebe ich ihm völlig recht. Er sagt nicht, dass es in Deutschland keine Moral gibt. Er sagt nicht, das Problem ist, dass es keine Ethik gibt. Das Hauptproblem ist ein ganz anderes. Jeder hat seine eigene. Das heißt, deswegen spricht er von einer öffentlichen Moral. Was wir brauchen, ist ein Konsens. Ich nenne es lieber in meinem Kontext einen Kanon von Werten, mit denen wir alle leben können. Nicht nur der Einzelne. Und der ist uns verloren gegangen. Und Helmut Schmidt sagt ganz eindeutig, das ist eine Folge postmoderner Lebensphilosophie. Ein völliger Relativismus bei den Werten. Helmut Schmidt spricht von Grundrechten, die jeder hat, aber er fordert auch Grundpflichten, die jeder hat. Grundpflichten. Er sagt, man müsste eigentlich dem Grundgesetz, feiern ja gerade 60 Jahre Grundgesetz. Wir müssten im Grundgesetz noch ein anderes Gesetz oder einen anderen Kanon von Werten gegenüberstellen. Und er nennt das die Grundpflichten des Menschen. Dieses Buch, populär geschrieben, kein wissenschaftliches Werk, bringt die ganzen Folgen postmoderner Beliebigkeit mal auf den Punkt. Ich habe bewusst natürlich einen Sozialdemokraten zu Wort kommen lassen, damit mir niemand vorwerfe, ich würde etwa aus einer rechtskonservativen Ecke argumentieren, wenn Helmut Schmidt das schon sagt. Klar ist aber, wenn Schmidt recht hat, dann ist das Ende der Postmoderne und sein Relativismus mit Händen zu greifen. Die Relativität der Ethik der Beliebigkeit. Und übrigens, die derzeitige Finanzkrise zeigt ja, wie virulent Wertefragen heute sind. Von einem Paradigmenwechsel sind wir allerdings, meine ich, noch weit entfernt. Relativismus. Ein zweiter Punkt hier. Unter den Charakteristika der Postmoderne die Fragmentarisierung des postmodernen Lebensstils. Die Fragmentarisierung des postmodernen Lebensstils. Eine weitere Folge postmoderner Denksysteme ist eine zunehmende Fragmentarisierung des Seins, gepaart mit dem Verlust der Ganzheit in unserer Lebensphilosophie. In der Literatur wird auch der Begriff Sektoralismus gebraucht. Ich verzichte jetzt darauf, rede von Fragmentarisierung. Sektoralismus. In manchen Büchern zum Thema Postmoderne findet man dazu sehr schöne Bilder, um das deutlich zu machen. In einem Bild gibt es ein Schiff, das fährt durch eine Inselgruppe, durch ein Archipel von Inseln. Und der Mensch auf dem Schiff beschreibt nun diese Inseln. Es gibt tausende von kleinen Inseln und jede Insel ist anders. Es gibt keine Insel, die absolut genauso ist wie die andere Insel. Und die Postmodernen loben nun dieses Bild, wie schön das ist, dass alles anders ist. Nichts ist gleich. Aber es fehlt das Verbindende. Das Leben gleicht in dieser Philosophie, oder sollte man sagen Ideologie, einem Tausend-Teile-Puzzle, dem die Vorlage fehlt. Die Puzzlesteine liegen beziehungslos nebeneinander, unverbunden. Aber niemand ist in der Lage, dieses Puzzle wieder zusammenzubringen. Ich möchte in diesem Zusammenhang der Fragmentarisierung einmal an einem praktischen Beispiel deutlich machen. Dazu sehen wir jetzt eine Folie, die auf den ersten Blick etwas kompliziert ist, aber keine Angst. Ich werde sie Ihnen erklären. Auf dieser Folie sehen Sie die Ergebnisse einer der größten Jugendstudien der vergangenen Jahre, der sogenannten Sinus-Milieu-Studie. Ich möchte zunächst allen, die in irgendeiner Form mit Jugendlichen zu tun haben, diese Sinus-Studie dringend empfehlen. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich die sogenannte Shell-Jugendstudie. Ist besonders in Christenkreisen sehr bekannt. Das ist ja diese Tankstelle, ja, die auch ein Jugendinstitut hat und alle paar Jahre eine Studie herausgibt. Die Sinus-Studie ist viel besser. Sinus ist ein Institut oder eine Studie gewesen, die von der katholischen Kirche im Auftrag gegeben worden ist, aus dem Jahr 2007. Und die wesentlich spezifischer die Lebenswelten heutiger Jugendlichen mal unter die Lupe nimmt. Sie benutzt nicht mehr das sogenannte Schichtenmodell früherer Jahre. Das kennen Sie natürlich noch, wo man die Gesellschaft einteilt in Unterschicht, Prekariat nennt man ja sowas heute, Mittelschicht und Oberschicht, sondern sie spricht von Milieus. Milieus sind Lebensräume von Menschen. Jetzt sehen Sie hier auf dieser Folie 7 Kartoffeln, also 7 Kreise. Die gesamte Jugendkultur wird heute in 7 verschiedene Milieus eingeteilt. Ich gehe jetzt hier nicht ins Detail, wenn Sie das eher interessiert. Heute Nachmittag im Seminar werde ich dazu noch einiges mehr sagen. Ich gebe Ihnen nur die Ergebnisse mal aus dieser Studie. Erstens, die Jugendlichen in diesen 7 Lebenswelten leben quasi völlig unverbunden nebeneinander her. Das ist das Wichtigste überhaupt dieser Studie. Wenn Sie in einer dieser Lebenswelten drin sind, dann gibt es ganz wenig Überlappungsräume, das sehen Sie ja hier, mit anderen Lebenswelten. Die Lebenswelten sind plural, nicht singular, und quasi völlig abgeschottet, oder um meinen Begriff zu gebrauchen, sie sind fragmentiert. Und so fragmentiert, dass es kaum Beziehungen gibt zwischen diesen 7 Lebenswelten junger Leute. Zweites Ergebnis, der soziale Background von Jugendlichen hat erhebliche Auswirkungen auf die Frage, in welchen Lebenswelten Jugendliche leben. Das ist so ähnlich wie diese ganzen Schuluntersuchungen, wer geht also auf welche Schulform, das hat ja ganz viel mit sozialen Fragen zu tun. Das sehen Sie auch hier in diesen Lebenswelten. Drittens, das Bildungsniveau spielt eine wichtige Rolle. Das sehen Sie links in der ersten Spalte, hohe Bildung, mittlere Bildung, geringe Bildung. Und viertens, das nur nebenbei für alle kirchlich engagierten Leute unter uns, die Kirchen erreichen mit ihrer Jugendarbeit schwerpunktmäßig nur 3 der 7 Lebenswelten der Jugendlichen, hier im Diagramm eingerahmt mit einem schwarzen Balken. Das sind diese Lebenswelten, zu denen wir als Kirchen noch Kontakt haben. Uns fällt es sehr schwer, darüber hinaus uns mit anderen Lebenswelten zu beschäftigen oder überhaupt diese Jugendlichen zu erreichen. Das nur nebenbei. Bei den Vorbereitungen zu meinem Vortrag sind mir noch 2 andere Dinge jetzt an diesem Punkt deutlich geworden. Zunächst möchte ich Sie bitten, wenn Sie dieses Diagramm sich anschauen, wenn Sie als Seelsorger oder Psychiater oder wo immer Sie tätig sind, mit Jugendlichen zu tun haben, nehmen Sie sich ab und an mal Zeit, auch solche Jugendstudien zu lesen. Die Lebenswelt, besonders junger Leute, ändert sich ja sehr, sehr schnell. Und wir müssen genau dann erkennen, mit wem habe ich es zu tun? Aus welcher Lebenswelt kommen denn diese jungen Leute? Und ich denke, da haben wir Nachholbedarf und deswegen ist nötig, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen, auch hinein mal in solche soziologischen Studien. Dann was Zweites, was mir auffiel, die Fragmentarisierung der heutigen Jugendkultur ist das Ergebnis von 3 Jahrzehnten Postmoderne. Das heißt, nach 3 Jahrzehnten Postmoderne sind wir genau da angekommen, was Sie hier sehen. Problematisch ist für mich gar nicht mal die Vielfalt der Lebenswelten junger Leute, sondern hochproblematisch ist doch was ganz anderes, dass diese Lebenswelten völlig separat voneinander leben und keine Beziehungen mehr zueinander haben. Man lebt nebeneinander her, hat übrigens eine eigene Sprache, einen eigenen Lebensstil. Man ist beziehungslos als Milieu, man ist anspruchslos und häufig auch wortlos untereinander. Ich will dir das Ganze mal bezeichnen als eine Art Milieu-Autismus, was wir hier sehen. Abgeschottet von den anderen leben wir in unserem fragmentarischen Kokon. Wir spinnen uns ein, wollen in Ruhe gelassen werden, frönen unsere Eigenheiten, genügen an uns selbst und verstehen den anderen nicht mehr. Letzte etwas spitze Bemerkung. Ich könnte Ihnen auch zeigen, wo generell die Christen in diesem Diagramm anzusetzen sind. Drittens, neben der Fragmentarisierung und dem Relativismus gibt es in der Postmoderne noch einen dritten Trend oder eine dritte Charakteristika. Das nenne ich den Eklektizismus der Postmoderne, den Eklektizismus der Postmoderne. Die eben dargestellten Lebenswelten der Jugendlichen von heute werden im Lebensalltag junger Menschen ja nicht idealtypisch gelebt. Wir können uns das jetzt nochmal anschauen auf diesem Diagramm. Das Problem, was Sie gerade in Punkt 2 in der Fragmentarisierung gesehen haben, ist noch viel schlimmer, als Sie denken. Denn es gibt Jugendliche, die leben nicht nur in einem Milieu, sondern gleichzeitig in verschiedenen Milieus. Man lebt sozusagen eklektisch. Unter Eklektizismus versteht man einen Lebensstil, der sich verschiedener Lebensentwürfe bedient und deren Elemente neu zusammensetzt. Ich sage nochmal, das heißt, man lebt gleichzeitig in verschiedenen Lebenswelten oder genauer, man nimmt sich aus verschiedenen Lebenswelten die Bausteine heraus, die man selber für hilfreich empfindet. Man stellt sich also seine Lebensphilosophie quasi individuell zusammen. Das könnte also so aussehen auf unserem Diagramm. Man kommt aus einem bürgerlichen Background, wie viele in kirchlichen Kreisen, nimmt dann ein Stück Hedonismus, gepaart vielleicht mit einer Prise noch von Tradition, aber ein Häppchen Performance und eine materialistische Grundeinstellung ist auch nicht schlecht. Das heißt, völlig unvereinbare Lebensstile vereinen sich scheinbar widerspruchslos im Leben vieler Menschen. Und ich sage es jetzt mal etwas ungeschützt. Das ist ja nicht nur bei Jugendlichen so. Sie kennen dieses Prinzip vielleicht aus der Kunst. In der postmodernen Kunst, auch in manchen Bauwerken mittlerweile, zu sehen, gibt es Ausdrucksformen und Bestandteile verschiedener Kunstrichtungen. Alles ist wild neu kombiniert. Es gibt Bauwerke und Kunstdenkmäler, bei denen einfach wild kombiniert ist. Bei anderen hat der Künstler durch die Neukombination, das ist jetzt wichtig, etwas völlig Neues geschaffen, eine neue Stilrichtung. Man spricht bei beiden Spielarten, also bei einer wilden Zusammenstellung ohne Ziel und bei einer Zusammenstellung, wo was Neues passiert, von Dekonstruktion, Sampling oder Crossover. In der Postmoderne wird man nach meiner Beobachtung die erste Methode häufiger finden. Also das fast chaotische und wilde Zusammenstellen von verschiedenen Bruchstücken unterschiedlicher Lebensstile, ohne den Anspruch zu haben, einen neuen Lebensstil zu entwickeln. Das ist viel häufiger in der Postmoderne, als dass man das Ziel hat, eine neue Richtung zu gestalten. Also es entsteht eigentlich nichts Neues. Versatzstücke werden beziehungslos einfach aneinandergereiht. Dadurch wirkt alles unverbunden. Eigentlich passt nichts richtig zusammen. Es entsteht kein neues Kunstwerk. Alles ist in einer gewissen Spannung, aber diese Spannung ist gewollt. Und das ist in der Postmoderne Prinzip. Innovation, das Hervorbringen von etwas völlig Neuem, spielt in der Postmoderne eine völlig untergeordnete Rolle. Das war modernes Denken. Die Postmoderne liebt dagegen das Chaotische, das Zufällige. Man nennt das auch etwas verschönend den kreativen Eklektizismus. Ein Beispiel, um das deutlicher zu machen. Ein Beispiel ist für mich, und ich werde heute Nachmittag darauf spezieller eingehen, die neue Religiosität unserer modernen Gesellschaft. Es ist ja für Trendforscher übrigens eine Riesenüberraschung gewesen. Eigentlich hatte man den Abgesang auf die Religion in den 80er und frühen 90er Jahren verkündet. Der Säkularismus treibt Triumphe. Und plötzlich ist man überrascht, dass die Leute wieder religiös werden. Allerdings ist diese Religiosität natürlich nicht unbedingt gleichbedeutend mit traditionellem Christentum. Denn hier werden unterschiedlichste, sich teilweise sogar widersprechende Überzeugungen chaotisch miteinander vermengt. Da gibt es Christen, ich kenne selber welche, die nennen sich Christen und glauben an Reinkarnation. Da gibt es Atheisten, die, wenn sie krank sind, plötzlich heilende Steine mit sich in der Tasche herumtragen. Da gibt es Säkularisten, die keine Kirchenmitglieder sind, aber wenn sie heiraten, wollen sie unbedingt in die Kirche, um den Segen des Pfarrers zu bekommen oder zumindest eine heilige Atmosphäre zu spüren. Man will dann eben nur Gott als gütigen Vater, hat gleichzeitig Buddha-Statuen auf dem Trainingsgelände, kleine Anspielung auf den Fußball, treibt Yoga, hört aber gleichzeitig gregorianische Mönchsmusik, schickt die Kinder nach Taizé, feiert dann allerdings den Vatertag statt den Himmelfahrt und stellt Halloween natürlich den Kürbis nach draußen und singt Weihnachten brav Stille Nacht, Heilige Nacht. Man greift sich das heraus, was ins eigene System passt, stellt sich den Religionscocktail nach eigenem Gusto zusammen, wie es einem beliebt. Dieser Eklektizismus ist dabei, ich sage das nochmal, ein Lebensprinzip, was gewollt ist. Es gibt zwar noch ein Hauptmilieu, in dem ich mich bewege, auch bei Erwachsenen, da werde ich auch nie rauskommen, aber ich habe die ungeheure Anpassungsfähigkeit entwickelt, von einer auf der anderen Minute in ein anderes Milieu abzutauchen oder aus anderen Milieus mir Bruchsteine herauszureißen. Tagsüber Spießer, abends Aufreißer. Wochentags Krawattenträger, samstags Nordkurve im Stadion. Und sonntags evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Ein Familienhaus mit Gartenzwerg. Gartenzwerge sind wieder im Kommen. Und daneben ein Apple-Computer. Kuckucksuhr an der Wand, gepaart mit einem Mini Cooper in der Garage. Samstagsabends Wetten, das und samstagnachts Matrix 1. Da lachen jetzt weniger, weil Matrix nicht jedem bekannt ist, aber es ist eine Kultserie der Postmoderne. Schade, beim nächsten Mal denke ich mir ein anderes Beispiel aus. Hauptpunkt Nummer 3. Nach diesen Charakteristika der Postmoderne möchte ich das Ganze nun auf unser Thema der Tagung hinzuspitzen. Was hat das alles mit Identität zu tun? Erstens muss ich sagen, es gibt leider in der ganzen Trendliteratur keine Studien zum Thema Identität. Aber ich glaube, wenn Sie bis hierhin gut zugehört haben, die Verbindung zu unserem Hauptthema ist mit Händen zu greifen. Zwei Punkte nur. Erstens, die instabile Identität. Es ist, wie ich meine, eine logische Folge der Postmoderne, eine logische Folge von Relativismus, Fragmentarisierung und Eklektizismus, dass es zu einem Verlust der Stabilität der menschlichen Identität kommt. Denn die Unsicherheit, wer wir eigentlich sind und was uns ausmacht, ist in der Postmoderne ja sogar gewollt. Es gibt keine in sich geschlossenen Einheitssysteme mehr. Es darf sie nicht geben. Deswegen verliert das Subjekt seine Ganzheit und damit seine stabilisierenden Sicherheiten. Interessant fand ich in der Vorbereitung jetzt noch diese Woche in einem Standardwerk zum Thema, dass dieser Zusammenhang und dieser Begriff, den habe ich daher, der instabilen Identität sogar von den führenden Vertreter der Postmoderne heute zugegeben wird. Die instabile Identität des Menschen. Man könnte das natürlich auch zunächst einmal positiv formulieren. Wir wollen ja hier ausgewogen bleiben. Eine positive Folge dieser neuen Weltanschauung ist vielleicht, Sie mögen das vielleicht anders sehen, aber ich will es mal so formulieren, eine zunehmende Anpassungsfähigkeit des Menschen. Im Gegensatz zu früheren Generationen fällt es uns heute leichter, dass wir uns in verschiedenen Lebenswelten zurechtfinden. Das können Sie korrigieren, wenn das nicht so ist, aber ich empfinde das mal ganz stark so. Ja? Man ist in der Lage, auch in diesen verschiedenen Lebenswelten, die wir eben gesehen haben, sich zurechtzufinden. Anpassungsfähigkeit steigt. Ja, man ist ja zur Anpassung verdammt. Das geht ja gar nicht anders. Man muss ständig umschalten von einer Lebenswelt in die andere. Doch die Kehrseite, und darum geht es mir heute nun vermehrt, ist die zunehmende Profillosigkeit der Identität. Das wird ja heute nicht nur von Christen beklagt, dass heute die Charakterköpfe uns fehlen. Echte Persönlichkeiten, die für Überzeugungen stehen, sind Ausnahmen geworden. Männer auch in der Politik wie Franz Josef Strauß oder Helmut Wehner oder sowas sind selten. Ich habe gelernt von Kinderpsychologen, dass sowas dann auch durchgeschlagen ist seit Jahren auf die Kinder. Man spricht von dem sogenannten Teflon-Effekt. Nichts mehr bleibt hängen. Alles perlt an Menschen ab. Nichts beeindruckt mehr wirklich. Nichts prägt. So muss sich der Mensch angesichts der verschiedenen Lebenswelten um ihn herum ja auch ständig neu erfinden. Also unterschiedliche Situationen müssen eine Neuerfindung des Menschen in Gang bringen. Stabile und unveränderbare Persönlichkeiten sind gar nicht gefragt. Sie stören eigentlich das offene System der Postmoderne. So hört man häufig in den Medien mittlerweile, dass bestimmte berühmte oder weniger berühmte Persönlichkeiten sich, Zitat, völlig neu erfunden hätten und würden nun mit einer neuen Identität das Publikum überraschen. Natürlich ist das Neue gar nicht so neu, sondern eigentlich wieder nur eine Neukombination des schon Vorhandenen. Die Neukombination der Identität wird dabei zu einer Art Lebensmaxime. Weil immer auch irgendwas Neues kommen muss, ist das Alte nicht mehr beeindruckend. Diese Instabilität der Identität ist übrigens, wie ich finde, auch eine Folge, Sie haben davon schon gehört, des bewussten Verzichts auf traditionelle Bindungen, die in der Vergangenheit ja entscheidende Prägefaktoren der Identität des Menschen waren. Der Traditionsabbruch bei Institutionen wie Familie, Kirche, wenn Sie wollen, aber auch Vereinen, ist dabei mit Händen zu greifen. Das, was Jahrhunderte meine Identität ja geprägt hat, ist nicht mehr gefragt. Gemeinschaftsleben in der Gruppe ist gewünscht und doch schwierig. Denn die Unverbindlichkeit der Postmoderne belastet jedes Gruppenerlebnis. Die Sehnsucht auf der einen Seite nach der Clique, der Peer Group, besonders in der Jugendszene zu greifen, korrespondiert auf eigentümliche Weise mit der Unfähigkeit, längerfristige Bindungen eingehen zu können und zu wollen. Man will sich auch nicht mehr festlegen in der Postmoderne, hat ständig Angst, etwas Wesentliches zu verpassen. So zappt man sich durch 20 verschiedene Fernsehkanäle gleichzeitig und durch 20 verschiedene Lebensstile gleichzeitig. Man lebt unstet, unverbindlich, unruhig, ist ständig auf der Suche nach irgendwo, eigentlich auf der Suche nach dem eigenen Ich. Die instabile Identität. Und ein zweiter Punkt noch. Ich reiße das jetzt nur so an. Identität als Resultat disparater Faktoren, habe ich das genannt. Identität als Resultat disparater Faktoren. Diese Suche nach dem eigenen Ich wird zusätzlich erschwert durch die Vielzahl von Einflussfaktoren in der Postmoderne. Da in dieser Welt ja die gemeinsame Klammer fehlt, die die Dinge zusammenhält, und man die Pluralität zur Weltanschauung erhoben hat, prägen uns plötzlich vielfältigste Eindrücke. Die Frage ist ja auch für diesen Kongress, was ist eigentlich der Träger der Identitätsbildung? Und das war früher ja überschaubare Elemente. Ich nannte sie schon Familie, Kirche für viele Menschen. Aber in vielen Teilen der Gesellschaft ist zumindest die Kirche kein prägender Faktor mehr. Und anstelle nun dieser prägenden Faktoren der Vergangenheit treten eine Vielzahl disparater Faktoren der Gegenwart. Ich würde sie nennen innerweltliche Ersatzmodule, die den frei gewordenen Platz der Identitätsprägung des Glaubens ersetzen. Stichworte dazu sind bekannt: Geld und Besitz als Statussymbole für die Stärkung meiner Identität, Erfolg und Ansehen, bei Männern häufig die Leistung, dann aber auch zunehmend auch bei jungen Leuten Popularität. Man möchte everybody's darling sein. Auch bei jungen Leuten, gerade bei meiner Tochter, machen wir so eine Phase durch: gutes Aussehen. Ganz wichtig für die Identitätsbildung heute. Markenkleidung, Sexappeal. Ich glaube, dass in Zukunft auch die Frage nach der Bildung identitätsstiftend sein wird. Da wird sich ja abgegrenzt nach unten. Wir haben das auch gemerkt in unserer Familie, auch bei unseren Kindern. Wenn Sie mal ein paar Kinder haben, die bildungsmäßig nicht so top sind, da erleben Sie was in unserer Gesellschaft. Da wird systematisch von oben nach unten zugemacht. Und das meine ich nicht nur für die Schule, das meine ich auch für die Elternhäuser. Da werden plötzlich Kinder nicht mehr eingeladen zum Kindergeburtstag, weil sie bildungsmäßig schwach sind. Äußerlichkeiten spielen heute für die Identitätsbildung offensichtlich eine viel größere Rolle als früher. Der Einfluss der Medien ist dabei nicht zu unterschätzen. Geben Sie doch mitunter die Leitlinien vor, wie man sich Ansehen verschaffen kann und damit sein Selbst aufpoliert. Germany's Next Top Model. Das wäre auch mal ein Thema für Ihre Tagung hier. Also ich meine jetzt nicht in der Praxis, sondern in der Theorie. Ich fasse diese beiden Punkte mal zusammen. Es ging ja jetzt um die Postmoderne und die Identität. Ich klage die Postmoderne an, dass sie für die Instabilität der Identität des Menschen verantwortlich ist. Sie ist mitverantwortlich. Sie hat uns den Anker für unsere Seelen gestohlen und uns in einem Meer der Möglichkeiten zurückgelassen. Ohne Kompass, ohne Navigationssystem. Der Mensch stochert mit seinem Lebenskahn im Nebel der unendlichen Optionen, der Multioptionalität. Aber der Sinnhorizont ist ausgewischt, wie Nietzsche schon sagte. So kann kein Mensch Identität leben. Die Folgen zeichnen sich ab. Die Folgen sehen wir jetzt im 21. Jahrhundert. Eine große Zahl von Orientierungslosen in unserer Gesellschaft, aber auch eine zunehmende Zahl von Radikalen zur Linken wie zur Rechten, die diese Ideologie der Postmoderne eben nicht mehr mitmachen will und zu alten totalitären und leider häufig auch gewalttätigen Rezepten der Vergangenheit zurückgreift. Ich schließe mit einem Epilog. Wir haben hoffentlich gesehen, die Frage der Identität ist auch eine Frage an unsere Kultur, die Kultur der Postmoderne, die seit etwa 3 Jahrzehnten die Lebenswelt vieler Menschen in der westlichen Welt prägt. Wir alle sind Kinder unserer Zeit, ob wir das merken oder nicht. Das heißt, die Frage nach der Identität ist auch immer die Frage nach dem Zeitgeist, in dem wir leben. Dieser Zeitgeist nennt sich postmodern. Dieser Zeitgeist schreibt sich auf die Fahnen den Abschied von den Meta-Erzählungen, wie Jean-François Lyotard das nannte. Den Abschied von den Meta-Erzählungen, den großen Interpretationsmustern der Vergangenheit. Diese Postmoderne ist heute selber zu einer Ideologie verkommen. Eine Bewegung, die gestartet war, um gerade diese Monopolansprüche des Modernismus zu überwinden und die Komplexität der Welt neu in den Blick zu nehmen, ist genau an dieser Komplexität der Welt gescheitert und zu einem lähmenden Monopol entartet. Ich sage es hier offen, der Ansatz des Relativismus entpuppt sich mittlerweile in unserer Gesellschaft als totalitär. Wer nicht in das Schema der absoluten Relativität des Seins passt und damit nicht der Political Correctness der Postmoderne entspricht, wird heute totalitär abgestraft. Dieser Despotismus, den man auch eigentlich der Moderne vorwarf, taucht am Horizont der Postmoderne wieder auf. Die scheinbare Toleranz der Vielfaltsbefürworter kommt an ihre Grenzen, ja wendet sich heute sogar zur Keule gegen die Pluralismusgegner. Aus der prinzipiellen Offenheit für alles wird heute paradoxerweise die hermetische Abgeschiedenheit eines in sich geschlossenen Systems. Es entsteht nichts anderes als ein neuer Totalitarismus, etwas, was man um jeden Preis eigentlich verhindern wollte. Deswegen bin ich der Meinung, wir Menschen kommen ohne die Meta-Erzählungen nicht aus. Ja, wir sind sogar auf Meta-Erzählungen angewiesen. Jeder Mensch tendiert dazu, sich selbst und die Welt, sein Ich und alles, was drumherum ist, in einen größeren Rahmen einordnen zu wollen. Das ist Ausdruck seiner gottgeschaffenen Identität und seiner Individualität. Deswegen heute die Sehnsucht nach Sinn und die Sehnsucht nach Orientierung. Übrigens, die Sehnsucht nach Sinn und die Sehnsucht nach Orientierungen sind die Megatrends unserer Zeit. Das sagen Ihnen alle Trendforscher durch die Bank. Die Megatrends. Das ist eine unleugbare Tatsache. Aus der Tiefe der Seele bahnen sich derzeit unterdrückte Kräfte, die nicht mehr domestizierbar sind. Kräfte, die nach identitätsstiftenden Faktoren rufen, jenseits der Oberflächlichkeit des Seins. Ich schließe als Theologe. Ich glaube, dass dieser Durchbruch der kleinen Pflanze der Sinnsuche durch den spröden Asphalt der Postmoderne der Urschrei der Seele ist nach dem verlorenen Paradies. Es ist die Kraft der Ewigkeit, die Gott in das Herz jedes Menschen gelegt hat, die sich langfristig eben nicht unterdrücken lässt. Es ist das Ahnen der Kreatur, dass wahre Identität nicht in der Immanenz liegt, sondern in der Transzendenz. Die Glaubenden aller Zeiten wussten das schon immer. Die wahre Bestimmung des Menschen, das haben Sie schon gestern gehört, liegt in der Beziehung des Menschen zu seinem Schöpfer. Wer das erkannt hat, lebt echte Identität. Wenn auch mit den klebrigen Eierschalen einer gefallenen Kreatur, auch bei uns Christen. In der christlichen Existenz gilt, am Anfang der Identitätsfindung steht die Erkenntnis und die Erfahrung, dass mich Gott gefunden hat. Es ist die Urerfahrung vielleicht aller Erfahrungen, die Gotteserfahrung. Es ist das, was Augustin in seinen Confessiones gleich am Anfang so wunderbar klar auf den Punkt bringt. Unruhig ist meine Seele, bis sie Ruhe findet in dir. Idealtypisch, sagt der Theologe, Sie sehen das bestimmt differenzierter, aber ich nehme mir die Freiheit als Theologe, wer Gott gefunden hat, hat sich selbst gefunden. Eine Erkenntnis auch aus der Theologiegeschichte. Ich glaube tatsächlich, wer Gott gefunden hat, der sieht sich als Ebenbild Gottes im neuen Licht. Er erkennt seine Würde ebenso wie seine Sündhaftigkeit und seine Verlorenheit. Vor allem aber sieht er den liebenden Vater, der wie im Gleichnis vom verlorenen Sohn seinem Kind entgegenläuft und in die Arme nimmt. In einer solch geborgenen Identität, in den Armen des Vaters, geht es nicht um Macht und Ansehen, Image und Karriere, sondern da zählen andere Werte: Liebe, Hingabe, Umkehr und Nächstenliebe. Ich bin überzeugt, diesen Paradigmenwechsel von der Postmoderne hin zu solchen Werten braucht unsere Gesellschaft und unsere Kultur. Ja, das ist die Antwort auf die Probleme postmodernen Denkens, die Lösung auch unserer Identitätsprobleme. Nicht Relativismus, Fragmentarisierung und Eklektizismus, sondern die ganzheitliche Beziehungsgemeinschaft mit unserem Schöpfer und mit unseren Mitmenschen geben Sinn und Orientierung. Haben Sie Mut, auch in Ihren Diensten, in denen Sie stehen, gegen den Zeitgeist zu schwimmen, auch gegen den Zeitgeist mancher Modeströmungen in den Wissenschaften. Wer seine Identität in Gott festgemacht hat, der kann auch gegen den Trend leben. Das ist die Antwort auf die Postmoderne. Solche Leute brauchen wir. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.